Herzlich willkommen aus Frankfurt zum heutigen Enlighten Next Webcast. Ich bin Katrin Karnet, mein Name ist Katrin Karnet. Die meisten von euch, Ihnen, die bisher mit uns diesen Webcast hier hören, kennen mich hier zusammen mit Tom Steininger. Tom Steininger ist heute leider verhindert, im Studio zu sein. Dafür freue ich mich aber sehr, heute hier mit Steffen Karnet, meinem spirituellen Freund und Ehemann, zu sitzen.
Ja, schönen guten Abend von mir auch.
Es ist das erste Mal, dass Steffen uns auf diesem Donnerstagabend Webcast oder Telefonkonferenz, wir haben ja auch einige Leute, die über Telefon wieder zugeschaltet sind, dabei ist. Steffen ist so wie Tom und ich langjähriger Schüler von Andrew Cohn, leitet auch hier im Center für Enlighten Next regelmäßig die Meditation und macht sich dazu eben auch zum heutigen Thema als idealer Gesprächspartner, würde ich mal sagen, Steffen, weil du sehr intensiv diese Dimension, die wir heute besprechen wollen, also wir wollen ja heute anschließen an unser Gespräch von der letzten Woche, wo wir über die drei Gesichter Gottes gesprochen haben. Ihr habt das alle in der Einladung auch gelesen. Anschließend an diesen Webcast, der am 9. Mai mit Ken Wilber und Andrew Cohn gelaufen war, möchten wir ja in den nächsten noch heute und zwei folgenden Wochen über die drei Gesichter Gottes sprechen und heute ganz speziell zum ersten Gesicht Gottes, das die Untersuchung hier gemeinsam fortführen.
Ja, also vielen Dank auch nochmal für die Einladung heute. Ich verfolge ja die Entwicklung dieser Webcasts sehr intensiv und finde auch, dass es sich wirklich als ein sehr schönes Medium entwickelt hat, unser Verständnis, was evolutionäre Entwicklung, spirituelle evolutionäre Entwicklung bedeutet, zu vertiefen. Insofern bin ich sehr stolz, auch heute hier im Studio zu sein.
Ja, schön. Das erste Gesicht Gottes. Ich würde einfach sagen, wir steigen einfach hier ein. Ist eine ganz, ganz zentrale, wichtige Perspektive. Gesichter Gottes, auch benannt, ist ja eine spezielle Formulierung, die Ken Wilber so gesetzt hat. Wir können das einfach beschreiben als drei Perspektiven Gottes. Und überhaupt, Steffen, wir hatten uns vorher auch kurz drüber unterhalten, die Möglichkeit, Spirit, Geist, das Göttliche, das Absolute in verschiedenen Perspektiven zu sehen, ist ja auch erstmal eine jüngste, ganz junge Entwicklung in unserem Bewusstsein.
Ja, und das finde ich ehrlich gesagt auch so das Spannende an dem Thema, diese drei Gesichter Gottes, was ja halt aus der integralen Idee kommt, aus der integralen Bewegung. Und heute speziell sprechen wir halt über das erste Gesicht Gottes, aber ich glaube, es ist auch wichtig, und darüber habt ihr, glaube ich, in der Vergangenheit in Vorbereitung dieses Webcasts auch gesprochen, zu verstehen, dass genau das Verständnis und die Fähigkeit, unsere Beziehung zu Gott in verschiedenen Perspektiven zu sehen und diese zu differenzieren, eigentlich was sehr grundsätzlich Neues ist und auch den Kontext verändert, indem wir heute zum Beispiel konkret über das erste Gesicht Gottes sprechen.
Das erste Gesicht Gottes ist die Ich-Perspektive, die Perspektive, in der wir erkennen, dass wir nicht getrennt sind von dem Absoluten. Eine sehr von den östlichen Traditionen sehr stark praktizierte Perspektive oder Wahrnehmung Gottes, von den Mystikern auch. Wir sind teilweise hier in der westlichen Welt doch sehr stark in der entweder zweiten oder dritten Perspektive traditionell aufgewachsen. Und diese erste Perspektive ist erst eigentlich, ja, sage ich so, in den 60, 70er Jahren hier auch sehr stark in die westliche Welt gekommen, mit den spirituellen Praxis aus dem Buddhismus, aus dem Hinduismus. Und in Evolutionary Enlightenment, der Lehre von Andrew Cohn, ist diese Dimension die Grundlage für alles, was wir in der manifestierten Welt als Perspektive entwickeln. Und dieses erste Gesicht Gottes ist etwas, was man sehr stark zu einem sehr tiefen Grade in Meditation erfahren kann. Eine Praxis, die wir auch sehr intensiv üben, täglich üben. Wie gesagt, Steffen, du leitest hier auch die Meditation. Wir beide haben auch sehr viel und sehr lange Meditationsseminare mitgemacht und kennen aus unserer eigenen Erfahrung auch den Unterschied, wenn man das einfach mal als spontane Zustandserfahrung erfährt, im Gegensatz zu dem, was es heißt, es wirklich zu erkennen als das, was wir nie verlassen, was wir nie verlassen haben, was das tiefste Selbst ist, was wir erfahren können. Und was wir heute machen wollen, ist, dass wir zusammen, Steffen und ich, eine kurze Einführung geben werden. Wir werden auch einen Teil des Dialogs von Ken und Andrew mit einspielen und dann, wie gehabt, mit euch im zweiten Teil dieser Stunde auch darüber ins Gespräch kommen.
Ja, ich finde, du hast es jetzt gerade sehr schön und schon umfassend eingeleitet und vielleicht wollen wir auch genau mit diesem kurzen Ausschnitt beginnen, den wir uns ausgesucht hatten.
Gut, machen wir. Noch dazu zu sagen, der ist in Englisch. Wir werden aber anschließend, für die, die es nicht verstanden haben, wir werden ja darüber reden. Aber selbst beim Zuhören, also ich kann mich erinnern, als ich die beiden so gehört habe im Dialog, wie stark man auch diese Qualität dieses ersten Gesichtes Gottes spürt, einfach wenn man den beiden zuhört, weil es ist keine Theorie, über die sie reden, sondern ihre gelebte Erfahrung.
Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Hinweis, den du gibst. Also wenn wir jetzt diesen Clip spielen, der ist ungefähr 6 Minuten, also auch für die, die das Gefühl haben, dass sie halt Englisch nicht so gut verstehen, sich einfach so ein bisschen einzuschwingen auch für das, was zwischen den Wörtern und zwischen den Zeilen rüberkommt, weil ich glaube, viel, wenn wir über das erste Gesicht Gottes sprechen, eine Dimension jenseits unserer Erfahrung, jenseits von Zeit, jenseits von Gedanken, dann ist das etwas, was sich auch genau jenseits aller dieser Ideen, Konzepte und Erfahrungen, Gefühle manifestiert.
Okay, dann spielen wir das etwa 6-minütige Audio ein.
I think maybe we can start with the first one, which is, or which you got to last, which is the, you know, which is the God as subject.
Right.
God as the absolute I. And I think for most people that are interested in Eastern Enlightenment or mysticism in general, it's this particular experience, the experience, as you were saying, of the ground of being itself. Which has become obviously the whole notion of the ground of being has become, you know, popularized in recent times by Eckhart Tolle's work. But this of course points to the deepest dimension of our own selves, which is when we become cognizant of consciousness itself, when we become aware of the deepest dimension of who we are, that transcends time, it transcends form. It transcends thought, it transcends memory. We discover a part of ourself that has never been born, that has never entered into the stream of time, that has no experience of personal history, and that's always free from anything that has ever happened.
Right.
And this, it's possible to find access to this part of ourself when we either go into very deep states of meditation, or if we spend a time in the intimate company who has a deep access to that part of their own self. Sometimes if we have sympathetic interest in this individual, we can find access through that other individual to that same deepest part of our very own self.
Right.
And why, you know, you said, as you were saying when you were speaking about it, that this is so incredibly liberating, but the reason that it's liberating is we discover that the deepest felt part of who we always are at all times, in all places, through all circumstances, is that part of ourself that has never been born, has never entered the stream of time, and has never been touched by anything that has ever happened in time. And often it's quite a remarkable discovery, because when I often point this out to people, I say, don't you realize that your most intimately felt experience of self right now is that same part of yourself that you experience at those moments when you experience yourself to be most intimate with spirit. It's just that most of the time we seem to forget it,
right?
because our attention tends to be on the fears and desires of our ego, and we tend to be simply putting our attention on other things, lost in our emotional identification with many of the other things we're concerned about, and we kind of forget that from the deepest point of view, we actually always are free, and that we always are untouched by anything that our body or mind is experiencing. Now, of course, to actually find this out for ourselves, we usually need to spend a fair amount of time looking into this part of ourselves for ourselves, spending long periods of time in meditation, and spending time in the company of individuals who have one access to this part of themselves and have a lot of confidence in it. But this really is the discovery of the I, or the I am, or the self absolute that Ramana Maharshi was speaking about.
And it's very important. And I want you to go ahead and continue but I want to just briefly add that it really is important for people to understand that this is an ever present consciousness. It's an ever present awareness, and is a pure timeless moment, a pure unqualifiable self. And it's not something we're attaining or reaching for the first time. It's just something that we're recognizing, that we are noticing and saying, ah, that's it, I've recognized it. There's a Zen koan that says, show me your original face, the face you had before your parents were born. And that points to the timeless nature of this self. It's a self that you had before your parents were born, because it's a self that never entered time. It's a self that never becomes bound by the stream of time. And when Christ was asked, who are you? He says, tell them that I amness sent you. And I amness is a way that people can get a sense of this self. And before your small self, there is this I amness. This I amness was present before your parents were born. It was present 100 years ago. It was present 1,000 years ago. It was present before the Big Bang. So you can really say, when you're contacting experientially this self, that it's show me the self you had before the Big Bang.
And the way that this can literally be proved to the individual is if you go into a very deep state of meditation. In other words, and if the state of meditation is so deep that you that the thought process first fades into the background and then ultimately disappears altogether, we notice that when thought disappears, time disappears. In other words,
right,
the awareness of the passing of time disappears. When thought disappears, when there's no thought, there's no time. And if we stay in that place, eventually the awareness of the world, the awareness of form disappears. And ultimately, the awareness and even the sense of our own physical embodied form disappears. What happens then is a thought disappears, time disappears, the world disappears, the body disappears, but guess what? We're still there. We haven't gone anywhere. And
right,
we discover that when we have no thought, we have no memory. When there's no memory, there's no notion of a personal self. There's no sense of identification with the personal self or his or her personal history, and yet the deepest felt sense of self that we always are at all times and all places through all circumstances hasn't gone anywhere. We are always there. And then once we are resting in this kind of eternal recognition of this indestructible self, or self nature, what I think is one of the most thrilling things and profound things to begin to contemplate is that Ken Wilber's experience of his deepest experience of self, and Andrew's most intimate experience of his most intimate sense of self, and any other human being's most intimate experience of the innermost sense of self is a one and not two, is that one and the same self. So at the deepest level of our experience, who we are is not separate.
Ja, das waren diese 6 Minuten, die wir euch gerne vorspielen wollten aus dem Webcast, der vor, ich glaube, 2 Wochen.
Oh, ist schon länger her.
Ist schon länger her.
4 Wochen.
So schnell vergeht die Zeit. Vor 4 Wochen stattfand. Der erste globale Webcast zwischen Ken und Andrew. Und was mich so beeindruckt, schon beim ersten Mal, wo ich es gehört habe, ist wirklich diese Überzeugung und diese Gewissheit und dieses Grundvertrauen, mit denen die beiden über dieses tiefste Selbst oder den Seingrund oder diese ultimative Realität, die unveränderlich ist, sprechen. Und das berührt mich besonders, weil für mich war das auch eigentlich meine Grunderfahrung und mein Aufwachen zu einer göttlichen Dimension. Katrin hatte ja erwähnt, dass die meisten von uns im Westen über das zweite und dritte Gesicht zu Gott finden. In meinem Fall ist das nicht ganz richtig. Ich bin eigentlich als Atheist groß geworden in Ostdeutschland. Also eine göttliche Dimension gab es eigentlich gar nicht. Ja, ich bin unglaublich materiell erzogen worden. Und es war eine starke Erfahrung des ersten Gesichtes Gottes. Also diese Ahnung, die ich irgendwo hatte, nach der ich mich gesehnt habe, aber der ich nicht wirklich vertrauen konnte und die mir auch Angst gemacht hat, wurde bestätigt in einer tiefen Grunderfahrung, die für mich viel mit einem starken Vertrauen, mit einer starken Überzeugung in eine letztendliche Realität war, die halt mein eigenes Selbst übersteigt und meine eigenen Begrenzungen übersteigt und die fundamental das ausmacht, was ich wirklich bin. Und dafür steht das erste Gesicht Gottes.
Ja, das finde ich gut, was du auch sagst in Bezug auf diese Überzeugung. Denn du kannst nur davon wirklich überzeugt sein, wenn du es wirklich als die absolute Wahrheit erfährst. Überzeugung ist ein sehr starkes Wort. Und Ken Wilber hat hier jetzt eben auch gesagt, es ist nicht etwas, was wir erreichen können. Es ist etwas, was wir wiedererkennen, was wir zutiefst wiedererkennen als etwas, was wir nie verlassen haben. In einem anderen Zusammenhang sprach Andrew auch einmal darüber, dass wir versuchen immer, den Himmel oder das Absolute oder die Perfektion irgendwo in der Zukunft zu erreichen, weil wir versuchen, uns dahin zu entwickeln. Aber wir müssen anders darauf schauen. Wir müssen darauf schauen, dass wer hat es denn verlassen? Welcher Teil von uns hat denn diesen Urgrund verlassen? Es ist der Teil, der über die Evolution gesehen sich als getrennt wahrnehmen konnte, das Ego, was es uns ermöglicht, überhaupt als Individuum bewusst wahrnehmen zu können. Aber dadurch haben wir vergessen, dass da ein Platz ist, den wir nie verlassen haben.
Ganz genau, also was du sagst, dass selbst jetzt, wo wir hier miteinander sprechen und eigentlich nicht physisch miteinander verbunden sind, ist diese Dimension immer präsent. Sie ist immer Teil unserer tiefsten Selbsterfahrung, wenn wir uns darauf einlassen. Sie war nie irgendwo anders gewesen. Und an einer Stelle, und das hat mich auch besonders berührt, diesen Ausschnitt nochmal zu hören, als Andrew gesagt hat, dass diese Erfahrung für jeden gleich ist, ja, ob für Katrin, für mich oder jeder, der jetzt an diesem Webcast mithört, diese Erfahrung, diese Dimension ist für uns alle gleich und war nie anders gewesen, weil sie uns im Grunde genommen übersteigt. Es ist diese grundsätzliche Erfahrung, und Ken hatte erwähnt, es ist vor unserer Geburt, ja, also noch vor unserer Geburt war diese Realität existent und wird auch nach unserem Tod existent sein und ist jetzt halt genauso präsent, wie sie immer war. Es ist eine fundamentale Wahrheit, die existiert. Und in meiner eigenen Erfahrung ist es auch etwas, was unsere spirituelle Sehnsucht ausmacht, wonach wir uns sehen oft, ist wirklich diese Verbindlichkeit des Lebens, wo man weiß, wir sind fundamental nicht getrennt, weil wir irgendwo doch alle konditioniert worden sind zu glauben, wir können uns nicht wirklich begegnen, weil jeder hat seine eigene Persönlichkeit, jeder hat seine eigene Welt und man kann sich annähern, aber kann es nicht wirklich durchbrechen. Aber wenn man diese Grundwahrheit zulässt, ja, dann sind wir fundamental nie getrennt gewesen. Ja, wir sind immer schon eins. Und das ist dieses tiefe Nachhausekommen, das viele spirituell Erwachenden beschreiben.
Ganz genau. Das ist, wenn wir erfahren, dass wir uns dort zutiefst wir selbst sind eigentlich, dass wir da wirklich total loslassen können. Es ist der Moment, wo man eine Befreiung erfährt, in einem absoluten Vertrauen.
Genau, genau.
Und dazu braucht man aber auch Mut. Man braucht wirklich Mut, um sich dieser Erfahrung in dieser Absolutheit wirklich zu nähern. Und es wirklich braucht einfach auch Praxis. Es braucht immer wieder diese Übung dahin. Aufgrund der Entwicklung, die wir gemacht haben, dass wir uns so weit getrennt haben von dieser Realität, um das wiederzuerkennen, müssen wir ein Grundvertrauen stärken, was wir aber immer wieder bekommen, dadurch, dass wir es einfach üben. Es wirklich einfach üben. Und eins, was ich auch immer wieder spannend finde, ist, dass wir, viele sagen oft, über diese Dimension kann man nicht reden, weil sie ist ja jenseits von Zeit und Raum, sie ist jenseits von unserer Sprache. Aber wenn wir es uns als Perspektive anschauen, wenn wir wirklich schauen, dass wir als Individuen verschiedene Perspektiven Gottes einnehmen können und hier in Zeit und Raum das eine Perspektive Gottes ist, aber eine Realität, die ständig existiert, dann finde ich es einfach ein spannendes Paradox, dass wir darüber reden und es während wir darüber reden auch lebendig erfahrbar machen können.
Nee, das hast du schön gesagt, weil ich glaube, auch wenn diese Dimension wirklich in unserer tiefsten emotionalen und Wesensüberzeugung wahr ist, dann ist Sprache auch kein Hindernis mehr, weil Sprache wird dann zu dem Werkzeug, wie wir dieser Dimension Bewusstsein geben, ja, wie wir dem Ausdruck geben, wie wir gemeinsam uns dieser Dimension annähern und sie vertiefen und wachsen lassen in unserer eigenen Wahrnehmung, aber auch in der Wahrnehmung miteinander. Zum Beispiel in Meditation. Wir machen ja wöchentlich eine geführte Meditation, eine öffentliche Meditation, die wir auch anleiten. Und das ist immer meine Erfahrung, dass Sprache uns hilft, uns tiefer mit dieser Dimension verbinden, als einfach nur zu sitzen.
Genau. Und vielleicht einfach auch aus unserer Erfahrung noch ein anderes Beispiel. Wir haben vor einem halben Jahr ungefähr ein Meditationsretreat zusammen gemacht, Steffen und ich, und haben uns 10 Tage nur im Schweigen begegnet. Und als wir danach wieder sprachen, war es so klar, dass dieser Urgrund das Bewusstsein ist, was wir eigentlich wirklich miteinander teilen. Alles andere ist nur an der Oberfläche. Und das auch so, ja, sag mal, als Ehepaar zu erfahren, wirklich zu erfahren, dass wir darin eigentlich zusammen ist, gibt dem Leben eine komplett andere Basis.
Nee, das kann ich nur bestätigen. Und Katrin und ich, wir haben auch jeder mal unabhängig voneinander 3 Monate meditiert, also wirklich nur 3 Monate im Schweigen verbracht. Und das eine ist halt eine Erfahrung von dieser Absolutheit zu machen, als man selbst. Aber das andere ist, sie wirklich zum Kern des eigenen Wesens zu transformieren. Und das braucht Übung, das braucht eigentlich ständige Praxis. Und in unserem Fall war es sogar an einem Punkt einfach schön und wichtig, einmal am Stück eine längere Zeit uns Meditation hinzugeben, um genau diese Verankerung, ich spreche da von Verankerung, ich finde das immer ein schönes Wort, sich wirklich zu verankern in der Erfahrung. Die Verankerung ist wichtiger als die Erfahrung selbst.
Ganz genau. Und du hast auch gerade von Transformation gesprochen und das ist vielleicht auch sogar ein Stichpunkt dazu, weil dieser Dialog, den Ken und Andrew darüber hatten, ist wirklich sehr tief und sehr spannend. Und wir haben nochmal 5 Minuten hier, die wir zu dem Thema jetzt direkt, glaube ich, ganz gut einspielen könnten. Und würden danach dann auch gerne von euch, die ihr jetzt hier auf dem Webcast dabei seid, eure Erfahrungen dazu hören und mit euch ins Gespräch kommen. Ihr könnt euch dazu auch über Telefon einwählen. Die Nummer habt ihr in dem E-Mail, die wir euch geschickt haben. Das ist, ich sag's eben nochmal, die 001 219 5, 0, 9, 8 und dreimal die 2 und der Zugangscode? Fünf, zwei, neun, fünf, null, null. Haltet es einfach bereit, dann könnt ihr euch nachher einwählen und wir kommen mit euch ins Gespräch. Gut, hier nochmal Ken Wilber und Andrew Cohen.
Exactly, oneself at all times. And the Vedanta, for example, maintains that there are four major states of consciousness, waking, dreaming, deep formless sleep, and then Turiya, the fourth, this pure, unchanging, timeless awareness. And that is where the self is located. And so the self is present in waking, dreaming, and deep sleep. And so it's just that as you get in touch with that self, there is a subtle consciousness that remains with you around the clock, 24 hours a day, because it is that self that is present in all three states. Ramana Maharshi used to say, that which is not present in deep sleep is not real. And that's kind of a jerk you around moment, but it's saying, wait, take away the gross waking state. You are not your physical body. You're not the things that you physically own. You're not your physical relationships. Go into the subtle dream state. Here you find all sorts of luminosities and subtle bodies and energies, and it might seem like that's who you are, but you're not that. Those are all objects. Those aren't who you are either. Go into the formless state and take away all thought. Take away all time. Take away all qualification. And that is what fundamentally doesn't change through all three states. That's what fundamentally is real. That's fundamentally what you are. So taking away all of those objects, what remains is this pure awareness. And it's the awareness that was there at the beginning, it's the awareness that's there at the middle, and awareness that's there at the end.
And I think, and the deep and authentic realization of this absolute truth deeply transforms an individual who has truly and undoubtedly realized it, because if it's true that who you are and who I am and who Jeff is and who we all are is that same unmoving self or self nature.
Right.
It radically reorients at the deepest level of our being, our perspective, and the way we relate to what it means to appear to be Andrew or to appear to be Ken or appear to be anybody, because we realize that is it's only a sheath, it's a facade, it's a partial expression and an impermanent one that covers. Or that is the external expression of the deepest part of ourself that is one and the same and that's unmoving and never changes. And of course, the degree to which we deeply embrace or accept or surrender to this unchanging truth, of course, transforms our relationship to life in a dramatic way.
Right.
Because we realize, you know, as you've often said, you know, in different ways in your own work, that everything's okay. And the reason that we realize that everything's okay is, as also you were saying, is because the self that we're speaking about, the self that we're pointing to now, has never been born and has never entered the stream of time. It's that unmanifested, uncreate, unbecome, unborn part of ourselves that existed before the universe began, before the Big Bang, before anything ever happened. That part of ourself always was and already was. And so from the perspective of that part of ourself, no matter what happens in this world or in this cosmos, everything's always okay. So the degree to which we awaken to that part of ourself, recognize it and realize it, it gives us a deep sense of confidence that no matter what happens, everything's always okay.
And always has been. And that's the paradox of waking up to this already liberated self.
Yeah.
At the beginning, it feels like, well, I lack this self, I am unenlightened, I need to wake up, etc. And on one hand, on a certain, from a certain relative point of view, that's true. Except when you gain that realization, and what you realize is that this is something you've known all along. This is something that's been present indeed from the very, very beginning of your existence. It's the one experience that you can think of that has been constant. It's the one thing that you've never lost track of, and that is this pure, unqualified awareness of the grounded being, of this pure, radical thusness or suchness of everything that's arising moment to moment, and that you are fundamentally one with everything that's arising moment to moment, and you've already known that.
And yet it's possible to for a human being to go through an entire human life and miss it and not be aware of the foundation of their own experience, because the foundation of your experience and my experience and our experience in every single moment is that ground, because without that ground everything disappears. So the only thing that makes it possible for us to appear to have the experience that we're having is that ground, because that ground supports everything that exists and everything that doesn't exist at all times and all places through all circumstances.
Wow, man fühlt sich wirklich reingezogen in dieses Bewusstsein. Und während ich es gehört habe, habe ich auch einfach nochmal drüber kontempliert, dass es wirklich, wie Sie beiden auch sagen, wir verstehen das Universum in seiner Absolutheit, in seinem Werdensprozess von einem ganz anderen Platz, wenn wir das Bewusstsein, was vor dem Werden schon immer da war, nicht verlassen. Man kann es nicht getrennt sehen, und gleichzeitig ist es eine bestimmte Praxis, die wir üben müssen. Dafür setzen wir uns aufs Meditationskissen, aber wenn wir aufstehen, ist es so, dass wir uns in allen Dimensionen und in allen Perspektiven gleichzeitig finden. Wir können uns nicht zurückziehen, nur in das erste Gesicht Gottes, wenn wir in einem Werdensprozess sind und gleichzeitig, um voll hier präsent zu sein, um ein bewusstes Individuum zu sein, brauchen wir die Zeit, die Praxis, uns völlig dieser absoluten Dimension jenseits von Raum und Zeit hinzugeben.
Ja, genau. Und das Spannende an diesem speziellen Abschnitt ist auch, dass zum einen sprechen wir über die Erfahrung des ersten Gesichtes Gottes, dieses tiefe Loslassen, diese tiefe existenzielle Entspannung in der Gewissheit, dass wir immer schon frei sind, dass nichts fehlt, dass zutiefst alles in Ordnung ist mit uns und mit der Welt, und ein tiefes Grundvertrauen, was wir erfahren. Und gleichzeitig, und das spreche ich wirklich aus eigener Erfahrung, umso mehr man sich damit beschäftigt, verlagert sich das Interesse von der Erfahrung zu der Überzeugung, wirklich diese Überzeugung zu stärken, dass man diesen Platz nie verlassen muss und dass dieser Platz unsere Beziehung zum Leben bestimmen kann und verändern kann und entwickeln kann auf eine Art und Weise, wie wir das von dem Platz des getrennten Selbst nie für möglich gehalten hatten.
Schön, vielleicht ist das ja auch ein Moment, um euch einzuladen, hier mit uns ins Gespräch zu kommen. Und die Telefonleitungen müssten eigentlich jetzt freigeschaltet sein, sodass ihr euch einwählen könnt und wir euch hören sollten. Ja, hallo.
Ja, hallo Katze, hier ist Andrea.
Hallo Andrea.
Hallo. Ich finde es total spannend, wie ihr das heute gemeinsam gestaltet habt bis hierher. Ich bin ja auch jemand, der immer diesen Seinsgrund trainiert sozusagen. Und ich kann das nur voll bestätigen, das was auch Ken und Andrew sagen und was auch ihr sagt. Also ich kann das förmlich spüren, und was ich bei mir jetzt auch nochmal vertieft, das muss ich noch erzählen. Ich war auf einem Satsang bei Samapan Und es war sonst immer eher so eine Lehre, auf die ich fokussiert habe. Und über diesen Satz dann ist nochmal eine unglaubliche liebende Dimension dazukommen. Also fast ekstatischer, könnte man sagen. Da hat sich nochmal was, ein kleines Stückchen vertieft.
Hm.
Ja, das stimmt, weil in dieser Dimension, wenn du wirklich da zu dir selbst findest, also Endo spricht auch manchmal über diese ekstatische Intimität, die man dann auch mit sich selbst erlebt.
Ja. Ja. Und das Interessante ist, was du beschreibst, es ist eigentlich beides Ausdruck des Gleichen, weil es hat etwas Absolutes, eine absolute Leere und eine absolute Herzensöffnung, könnte man sagen, gleichzeitig.
Ja, genau. Ich nehme das auch so wahr und über diese Herzensöffnung auch diese, wie soll man sagen, diese Hingabe, die da auch kommt. Also es ist mir wirklich ein Bedürfnis, mich, das setze ich jetzt wirklich an Nummer eins. Ich möchte mich dem hingeben, was auch immer das dann heißt.
Ja.
Hm. Schön, da deutest du schon das zweite Gesicht Gottes an.
Ja, genau.
Aber es ist auch interessant, wenn wir jetzt zum Beispiel uns darüber austauschen, genau diese Differenzierung auch immer zu machen, weil wir vermischen das oft. Und genau sich da genau abzugrenzen, was ist das erste Gesicht Gottes? Und was ist die Erfahrung davon? Weil oft, wenn man über Meditation spricht, und gerade jetzt in der heutigen Zeit, wo ja Meditation auch so ein Modewort geworden ist, ja, und jeder meditiert für alle möglichen Gründe, ist wirklich auch so eine Vermischung dieser absoluten Dimension und des absoluten Anspruchs, sich diesen Seinsgrund hinzugeben, so wie du das beschreibst, wirklich mit einer tiefen Sehnsucht, sich genau mit dem zu verbinden. Ja, und das ist das Gegenteil, wenn wir dann auch über das dritte Gesicht Gottes sprechen werden, von dieser ekstatischen Leidenschaft, sich zu entwickeln und weiterzugehen. Ja, also im ersten Gesicht Gottes geht es wirklich darum, sich von allem loszulassen, selbst von der Ekstase und selbst von jeder Idee von Leere, um nichts mehr festzuhalten.
Mhm. Das ist super, dass du das jetzt so aussprichst, weil ich merke, dass bei mir jetzt nochmal wirklich auch was Tieferes, also vom Verständnis her, kommen. Diese ganz klare Differenzierung, erstes, zweites, drittes Gesicht. Also ich merke es super.
Ja, das ist wichtig. Wir haben ja den ersten Teil auch des Webcasts hier heute nicht eingespielt. Aber bevor die beiden anfingen, über diese Erfahrung des ersten Gesichtes Gottes zu sprechen, hat Ken Wilber auch länger ein theoretisches Verständnis davon gegeben, ein philosophisches Verständnis, was diese drei Dimensionen sind und diese auch in seiner Landkarte der vier Quadranten, und sprach auch genau darüber, wie wichtig es ist, und da haben wir ja auch in den letzten Wochen drüber geredet, ein philosophisches Verständnis zu haben und gleichzeitig die Erfahrung.
Mhm.
Und beides zusammen vertieft sich das Bewusstsein darüber, wer wir eigentlich wirklich sind. Weil wenn wir nur die Erfahrung haben, können wir auch leicht stecken bleiben in einem... ich glaube, es ist vielen auch passiert in der Vergangenheit, die nur den Kontext der Seinsspiritualität hatten, nicht zu wissen, wie sie dann damit leben sollen. Wenn man so eine starke Erfahrung von diesem ersten Gesicht Gottes hat, dieser Dimension jenseits von Zeit und Raum, wie soll ich dann überhaupt leben?
Mhm.
Ich glaube, Eckhart Tolle ist auch ein Beispiel dafür, der so lange in dieser Dimension verharrt hatte, bevor er darüber nachgedacht hat, was bedeutet das denn dann in einem evolutionären Kontext?
Mhm. Nee, das ist gut gesagt, weil jetzt, wo du das angesprochen hast, sehe ich auch nochmal, wie neu das Verständnis ist, unsere Beziehung zum Göttlichen in drei Perspektiven zu sehen. Weil man dann sieht, okay, das ist eine Perspektive, die steht für sich und die muss man auch wirklich in seiner Absolutheit und auch in seinem absoluten Anspruch praktizieren. Und gleichzeitig ist es nur eine Dimension. Ja, das heißt eine starke Erfahrung von dem tiefsten Selbst ist halt nicht alles. Ja, es ist gleichzeitig auch wieder nur eine Perspektive.
Ja. Danke, Andrea. Vielleicht ist noch jemand in der Leitung.
Ich fand einen interessanten Aspekt, den ihr da so mehrmals angesprochen oder auch betont habt, dass wenn man meditiert, sagen wir mal, in unserem Zeitgeistgefühl macht man das ja für sich. Und sowohl ihr als auch vorhin in dem Gespräch wurde ja darauf hingewiesen, dass das Bewusstsein oder dass das Absolute, das sich dort zeigt, dass diese Qualität, dass das nicht irgendwas Individuelles ist, sondern dass das etwas ist, was uns alle miteinander verbindet. Und darin liegt ja eine sehr, sagen wir mal, eine aufregende Überlegung, weil man sich dann fragt, klar, was heißt es denn dann, zu meditieren, zum Beispiel mit anderen, beziehungsweise sich darüber auszutauschen, und was hat es eigentlich für eine Dimension, dass wenn es diesen Teil gibt und dass dieser Teil der ist, der uns alle miteinander verbindet und der das Eigentliche ist, dann hat das ja auch Auswirkungen oder Konsequenzen oder eine Bedeutung dafür, wie wir miteinander, generell miteinander umgehen. Das heißt, da allein in dieser Perspektive liegt ja auch schon so etwas wie eine sagen wir mal, ein Keim für eine andere Kultur, für ein ganz anderes Verständnis, wie Menschen miteinander leben und wie Menschen miteinander die Welt gestalten, wenn sie sich alle bewusst sind, dass sie diesen Teil haben und dass das bei allen der gleiche Teil ist und dass man sich in diesem Teil, dass man den gemeinsam hat.
Nee, toll. Das hast du wirklich sehr schön gesagt. So, und in dem, was du sagst, spürt man auch schon die Lebendigkeit von dem Potenzial, was darin steckt. Einfach die Vorstellung, wenn Menschen zusammenkommen mit einer tiefen Überzeugung und Gewissheit von dem, wer sie sind, ganz fundamental, ja, dass das wirklich neue Potenziale eröffnet. Und ich will auch sagen, was du zum Anfang angesprochen hast, ich glaube, es ist wirklich legitim, dass wir auch anfangen, erstmal für uns selbst zu meditieren. Ja, also unsere spirituelle Suche ist ja oft das Leiden an dieser kleinen persönlichen Welt und den Wunsch, darüber hinauszugehen und auszubrechen. Und ich glaube, es ist wichtig, genau dort nicht stecken zu bleiben. Ja, und mit dem ganzen Wissen, was wir haben und so wie du das beschreibst, wollen wir eigentlich darüber hinausgehen, weil das Problem unserer Zeit ist dieser extreme Narzissmus, mit dem wir anfangen, alles zu machen, und auch Spiritualität und spirituelle Praxis, Meditation, fällt erstmal in unseren eigenen Narzissmus. Aber dieses Potenzial, das du beschreibst, das ist wirklich das Spannende, ja, weil das ist etwas, was die andere weltliche Praktiken halt nicht geben können. Weltliche Freuden und Genüsse, könnte man auch sagen.
Ja, hier ist nochmal Andrea. Also ich muss das auch sagen, es ist ein komplett anderes in der Welt und durch die Welt gehen. Es ist einfach so, ich denke eigentlich, oder ich bin immer in diesem Wir-Gefühl, egal wie die Situation ausschaut, aber da ist wirklich immer dieses Bewusstsein, das sind ja wir, also durch diese andere Ebene.
Ja.
Ja. Und da hat dieses Ego gar nicht mehr so diesen Raum, also diese kleinen Ego-Geschichten, die da so zwischenmenschlich ablaufen, das merke ich auch.
Ja. Es ist wirklich auch interessant, wenn wir sehen, wenn wir uns dahin entwickeln. Ach, da ist jetzt irgendwie ein Echo. Aber wenn wir uns dahin entwickeln, dass wir es überhaupt nicht mehr mit dem Ego abgleichen müssen, vergleichen müssen, sondern diese tiefe Überzeugung, mit der Ken Wilber und Andrew Cohen auch sprechen, dass wir darin total ruhen können. Das Ego hat da gar keinen Platz. Das Ego gab es da noch gar nicht. Mhm. Ja? Du siehst einfach dieses, sich einfach da drauf einlassen, komplett, was das auch braucht für eine Entsagung von unserem Geist. Weil alles sofort wieder zurückreflektiert wird in die Art und Weise, wie unser Verstand funktioniert. Und diese Leere, die sich dann zwischen uns offenbart, selbst in diesem Talk, in diesem Gespräch, das wir jetzt haben, spürt man, wenn man sich da reingibt, dass hier eine Leere mit Doppel-E entsteht zwischen uns. Dieses absolute Sein ist präsent. Und das einfach so stehen zu lassen, ohne irgendetwas damit tun zu müssen.
Ja, und dann, wie Andrea sagt, dann wird das Ego wirklich so klein und nichtig. Mhm. Weil man kann es wirklich sehen als diese, als dieser Teil unseres Selbst, was wir so groß gemacht haben, solange wir halt von dieser Dimension nichts wussten oder von ihr wussten, aber nicht wirklich überzeugt von ihr waren. Und solange wird natürlich das Ego die ganzen Wünsche, Ängste, die Ken und Andrew auch beschrieben haben, natürlich immer einen großen Platz in unserer Erfahrung einnehmen und in der Art und Weise, wie wir uns auf das Leben beziehen. Aber von dem, was Katrin beschreibt und worüber wir heute reden, wird das auf einmal so nichtig. Das heißt nicht, dass diese Erfahrungen nicht mehr da sind, aber man sieht sie plötzlich in einem viel größeren, absoluten Kontext. Absolut genau in dieser tiefen Anbindung an das Zeitlose, das Unveränderliche, das ewig Beständige, tiefste Selbst. Scheint, dass wir alle schon in Meditation gefallen sind.
Eine interessante Erfahrung, das jetzt einfach auch zu kontemplieren, diese Stille zwischen uns. Aber gleichzeitig reden wir über die Subjektivität dieser Erfahrung. Das heißt, die Erfahrung, nicht getrennt sein, selbst nicht getrennt zu sein, noch nie getrennt gewesen zu sein. Es ist also auch wirklich diese Ich-Perspektive, die dich selbst mit dem kompletten Kosmos in einer absoluten Art und Weise verbindet, wo sich eben auch die Dualität zwischen dir und mir, mir und den anderen hier am Telefon, den Zuhörern völlig auflöst, weil es in dieser Dimension noch gar nichts gab. Ich will immer wieder auch dahin zurück, dieses Verständnis einfach nochmal zu reflektieren. In dieser diese Perspektive ist das Sein vor jedem Werden, ist das Sein, bevor überhaupt ein Universum entstanden ist.
Genau, und es beantwortet alle Fragen. Mhm. Also die Tatsache, dass zum Beispiel jetzt keine Fragen sind, könnte auch halt wirklich ein Ausdruck von dem sein, was wir miteinander erfahren, den Zustand absoluten Seins, wo alle Fragen beantwortet sind.
meine, es ist auf alle Fälle so, wenn man sich mit diesen Fragen beschäftigt, und das hat auch irgendwie heute so eine besondere Intensität und Gewichtigkeit, dass man in dem Moment, sagen wir mal, ins ganz große Lauschen kommt. Nicht? Man macht ganz stark die Ohren auf und hört zu, und plötzlich hat man gar nicht mehr so, ja, das Drängen auf der Zunge, jetzt eine Frage zu stellen, oder?
Ja, weil ich glaube, wenn man wirklich ernsthaft ist in der Art, wie wir darüber sprechen und wie wir zuhören, dann ist es genau das. Es aktiviert die Realität jenseits des fragenden Geistes und bestätigt sie und manifestiert sie.
Ist ja auch das, was ihr auch vorhin gesagt habt, das Erinnern und dieses Vertrauen, dieses Entdecken, dass das tatsächlich eine Sache ist, die anwesend ist, die spürt man sofort, und man merkt, ja, das ist ja eine, man ist sofort in dieser Vibration, dass das allgegenwärtig ist und dass das immer so bleibt und dass das immer schon so war und dass es eben nicht etwas ist, wo man irgendwie dass man in der Zukunft irgendwie entwickelt, sondern dass das tatsächlich die grundsätzliche Qualität der Realität oder des Seins oder von uns ist. Und das ist eine ganz andere Perspektive als sonst in unserem Leben, wo man immer irgendwie was lernt, um irgendwas zu erreichen oder irgendwas, eine Fertigkeit in der Zukunft zu erlangen. Nee, das ist hier quasi in der ganz anderen Richtung zu finden ist, und dass man in einer ganz anderen Richtung die Ohren aufspannt. Und fand ich jetzt auch wichtig, dass das auch mehrmals von euch auch betont wurde.
Ja, hast du wirklich schön gesagt, dass es so anders ist als das, was man immer irgendwas in der Zukunft entwickeln will.
Ja, es ist immer schon da, und was wir wollen, ist genau das, was immer schon da ist, zu vertiefen und bewusster zu machen.
Und etwas, was Andrew in dem kurzen Audio ja auch gesagt hatte, wie kann ich im Grunde ist es ja ein Zustand, das ist ja, worüber wir reden, ist eine Zustandserfahrung. Ne? Wie kann ich diese Erfahrung machen? Die kann ich in Meditation machen, das heißt, wenn ich die Welt hinter mir lasse, oder wenn ich in Berührung komme mit Menschen, die dort drin verankert sind. Da ist eine direkte Transmission möglich, die uns direkt mit dieser Dimension verbindet. Und das ist auch das, was wir jetzt hier auch erleben, indem wir diese Dimension wirklich präsent machen zwischen uns.
Also ich habe das jetzt auch so wahrgenommen in unserer Pause, die wir da gemacht haben. Da war auch ganz klar so da, den Raum ganz bewusst zeigen. Und das finde ich super. Also ich glaube, das haben wir noch nie gemacht bei der Telefonkonferenz, dass man bewusst auf diesen Raum gedeutet hat.
Stimmt. Das war Steffen.
Ja, weil oft erleben wir diese Stille eher als was Negatives, wo wir glauben, oh, wir müssen jetzt irgendwas bieten, um wieder ins Gespräch zu kommen. Ja, aber über diese Dimension, die wir sprechen, da ist grundsätzlich kein Problem. So, in dieser Stille können wir alles wahrnehmen, und alles hat Berechtigung, denn alles ist da, ohne dass da irgendeine falsche Anspannung uns ablenken muss.
Noch ein, zwei Minuten. Es wäre jetzt noch die Möglichkeit, wenn jemand noch sich hier mit einbringen möchte. Ansonsten werden wir mit der Stille hier weiter diesen Raum bewahren. Und etwas, was wir jetzt auch reflektieren können, was Ken und Andrew auch beschrieben haben, ist in dieser Erfahrung tritt die Welt völlig in den Hintergrund. Wir erfahren uns als diese Stille, als den Urgrund, als das, was in keiner Weise irgendeinen Wunsch hat, irgendein Verlangen hat. Es ist völlig frei, immer frei gewesen. Und gleichzeitig sind wir noch hier. Gleichzeitig sind wir diejenigen, die das erfahren. Ja?
Ich finde das total spannend, was du sagst, weil das ist mir irgendwie so gerade jetzt klar geworden, dass es manchmal nicht so sein kann, dass überhaupt kein Wunsch da ist, weil ich finde das eigentlich fast unerträglich, weil das so anders ist wie normal, also ohne Wunsch oder ohne Impuls zu sein, auch in einem Gespräch mit anderen.
Ja, stimmt. Mhm.
Ja, und können wir das aushalten? Weil in dem Aushalten von dem, was du beschreibst, liegt die Stärke, die erwachsen kann von dieser Absolutheit, von diesem tiefsten Selbst.
Wir kommen jetzt hier dem Ende dieser Stunde zu. Ich möchte euch allen danken für eure Präsenz heute hier mit uns in diesem virtuellen Netz, in diesem virtuellen Bewusstsein. Danke, Steffen, dass du heute die Zeit machen konntest, hier zu sein.
Ja, vielen Dank, hat mir sehr viel Freude gemacht.
Und ich freue mich sehr darauf, in der nächsten Woche über das zweite Gesicht Gottes mit euch zu reden, wo wir sicher in eine ähnliche Erfahrung kommen werden von dieser Absolutheit, aber eben von einer anderen Perspektive. Und das wird sehr, sehr spannend werden, wie das dann aussieht. Euch allen noch einen sehr schönen Abend, ein schönes Pfingstfest. Und wir hören uns heute in einer Woche, 20 Uhr. Guten Abend.
Vielen Dank.
Danke euch.
Danke. Tschüss. Tschüss.